Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. In Deutschland. Lasst mich ein paar Worte oder ein paar Gedanken sagen von den letzten 14 Tagen. Wie ihr alle wisst, war ich in Italien. Wir haben dort ein Musical gemacht, das erste, was nicht, also von WDL, was auf Italienisch übersetzt wurde. Es gibt das ja wahrscheinlich schon mehr Musicals und alles. Wir sind dahin gefahren und wussten eigentlich gar nicht so richtig, was uns erwartet. Sind in eine Gemeinde gekommen und diese Gemeinde hat mich fasziniert. Wir haben Proben abgehalten. Die Techniker sollten Donnerstagabend einfliegen. Der Flug wurde gecancelt. Die Jungen sind mit dem Nachtzug gekommen und haben dann morgens um 7 Uhr angefangen aufzubauen und abends um 12 waren wir fertig mit Abbauen. Das war so ein Highlight. Die waren also wirklich kaputt. Die Chorleiterin, die übersetzt hat, auch die Englisch konnte perfekt, weil ihr Vater Amerikaner war. Ihr Sohn hatte auf einmal 41 Fieber und die fiel aus. Studierte Sängerin, wirklich musikalisch top. Ja, und wenn man dann mit drei Sprachen hantiert, Englisch, Italienisch, Deutsch, das war beim Essen schon immer hochinteressant. Wer hat jetzt was gesagt und was versteht man und was versteht man nicht? Dann machen wir Generalprobe. Habt ihr Brandmeldeanlage? Ja. Kann man die abschalten? Ja, da kommt gleich einer. Ja. Wann? Um 4. Okay, um 5 war immer noch keiner da. Und dann kam einer, habt ihr einen Schraubenzieher? Wofür brauchen wir einen Schraubenzieher? Ja, Schraubenzieher. Und da kam er wieder, da sagte er, ja, die haben das Passwort geändert, ich kann das nicht abstellen. Und jetzt? Ja, jetzt machen wir mal alle Nebelmaschinen an, Viertelstunde, volle Kanne und probieren. Ich rufe an der Leitstelle an, wenn es einen Alarm gibt, das ist kein Alarm. Gibt es nur in Italien, hier gibt es das nicht, sowas. Wir haben alles ausprobiert, es gab keinen Alarm. Also, okay, der saß da oben irgendwo. Abends um 8 sollte dann die Veranstaltung anfangen. Ja, um 7:45 kam dann endlich das Kamerateam, was die alles aufnehmen sollte. Und dann war es so kurz vor 9:30, da haben wir dann so gestartet und die Nebelmaschine ging an und der Feueralarm ging an. Düt, 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 5 Minuten lang. Keiner ist aufgestanden, kein Kind hat die Bühne verlassen, es war alles komplett ruhig. Es war ja nur Feueralarm. Dann wurde angerufen, telefoniert, da wurde der abgestellt und dann fing alles an. Ich war am Verfolger, mach den Verfolger an, bumm, Birne kaputt. Prima, super, ich brauche den ganzen Abend nichts zu machen. Ich hatte Feierabend. Warum erzähle ich euch das? Weil es auch Schwierigkeiten gab. Aber weil diese Schwierigkeiten eigentlich komplett nebensächlich waren. Erstens, weil die Leute überhaupt nicht wussten, dass es einen Verfolger gab. Ach so, und in dem ganzen Saal gab es keine Klimaanlage und es waren 38 Grad. Haben wir alle Türen aufgehabt. So hell haben wir, glaube ich, noch nie eine Vorführung gemacht, aber es war nicht anders zum Aushalten. Wir hatten vorne bei den Kindern auf der Bühne, glaube ich, 12 Ventilatoren hatte ich angeschlossen, dass da vorne wenigstens ein bisschen. Es war schon Abenteuer. Aber zurück zu dieser Gemeinde. Vor 35, 40 Jahre macht sich ein Missionar, sage ich jetzt einfach mal, ein Evangelist mit seiner Frau auf von USA und geht da oben nach Italien. strukturmäßig, glaubensmäßig wie MacPom. Nichts, nichts, nur katholische Kirche. Einzugsgebiet von ihnen 200, 300, 1000 Menschen. Venedig, Padua, die ganze Ecke da. Und da fängt er an zu missionieren. Und mittlerweile hat diese Gemeinde 150, 160 Leute, die da jeden Sonntag hinkommen. Er hat bei sich in der Garage angefangen, damit dann auch noch Sonntagmittag, Mittag gegessen. Und da gab es keine Transmission von anderen Gemeinden. Und dann haben wir bei Leuten Abend gegessen. Da konnte vielleicht die Tochter ein bisschen Deutsch oder die Frau ein bisschen Englisch. Der eine war Basketballtrainer, hauptberuflich. Der andere war Feuerwehrmann in der Berufsfeuerwehr in Padua. Das war auch interessant. Ich habe gesagt, welche Einsatzzeiten sie dann hätten. Da hat er gesagt, naja, wenn es brennt, das kann bis zu einer Stunde dauern, bis wir zum Brandherd kommen. Also es ist etwas anders wie bei uns. Aber was mich fasziniert hat, diese Leute waren alle zum Teil noch keine 20 Jahre bekehrt. Und wir haben gefragt, oder noch nicht mal gefragt, die fingen sofort an, ihre Geschichte zu erzählen. Den habe ich getroffen, der hat mir davon erzählt. Das hat mich begeistert. Dann bin ich mit in diese Gemeinde gegangen. Oder verwandtschaftlich, oder arbeitsmäßig, Arbeitskollegen. Ja, ja, wir sind Arbeitskollegen, wir haben da und da zusammen gearbeitet und der hat mir von seinem Glauben erzählt und dann bin ich zu dieser Gemeinde gekommen. Und diese Gemeinde hat sich wirklich diese Woche intensiv da rein gehängt. Jetzt konnten die ganz, ganz kleinen Bambinos ja nicht mitmachen beim Musical, dann haben die für die eine Kinderwoche gemacht, nebenher, damit die auch versorgt waren. Und haben keinerlei Plakate aufgehängt, keinerlei Traktate verteilt. Ich habe gesagt, müsst ihr doch machen, müsst doch Werbung machen, dass voll ist. Ja gut, so um 8:45 war der Saal fast voll. Wenn wir um 8 angefangen hätten, hätten die gerade noch Schlusslicht mitgekriegt. Aber das ist in Italien so. Ja, auch in der Gemeinde, Sonntagmorgen, die fingen um 9:45 an, um 10:45 kamen die Letzten. Die hatten schon zwei Lieder gespielt, da kam erst der, der am Schlagzeug saß. Es war einfach so. Es ist anders, aber da kann man mit leben. Aber was mich fasziniert hat, war dieser Glaube, dieser tiefe Glaube, ich muss darüber reden, ich muss ihn weitergeben. Und dann bewegt sich etwas. Und dann die zweite Geschichte. Eine junge Frau, hochintelligent, hatte studiert, hat dann Bibelschulen besucht, im In- und Ausland, wirklich ein clever Mädchen. Die hat gesagt, mein Herz hat gebrannt für den Herrn Jesus. Ich wollte Leute zum Glauben bringen. Aber am meisten hat mich meine beste Freundin interessiert. Und mit der habe ich über die Bibel gesprochen. Und die hat mich gefragt. Und da haben wir nächtelang diskutiert. Und dann hatte sie wieder eine Frage. Und dann hatten sie wieder eine Frage. Und das hat sich über, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal ein Jahr und noch länger rausgezogen. Und ich war schon richtig depressiv, weil wir eigentlich schon über alles gesprochen hatten. Es fehlte nur noch, und dann wird man ja auch träge und man hat auch so keine Lust mehr. Man hat ja schon mal alles durchgeackert und schon mal alles gemacht und es hat sich einfach nichts bewegt. Und wir waren schon so weit, das Thema abzuschließen. Kennt ihr das auch so? Sagt sie, und dann habe ich ihr angefangen zu erzählen, was ich mit meinem Herrn tagtäglich erlebe. Und da wurden diese Gespräche intensiver. Da waren sie auf einmal persönlich. Da stand ich als Person da, was ich erlebt habe mit meinem Herrn. Und es hat kein Vierteljahr gedauert und sie hat sich bekehrt. Der sagt, ich habe ihr die ganze Bibel erklärt, von vorne bis hinten. Es war wie gegen eine Mauer reden. Sie hatte immer wieder neue Einwände, sie hatte immer wieder neue Fragen, sie hatte immer wieder was anderes. Aber als ich anfing, persönlich zu werden, da hat es klack gemacht. Und das ist ja das, was ich hier schon versucht habe. Hat ja die Stühle hier hingestellt, wieder über unseren Glauben zu reden. Nicht hier. Hier sollten wir uns den Power holen, den Mut holen, auftanken wie auf einer Tankstelle. Und wenn wir hier raus sind, dann sollen wir ins Dorf flitzen und sagen, Mensch, ich bin in 40 Jahren in diese Gemeinde gegangen. Heute Morgen habe ich eine Predigt gehört und dann hat es auf einmal klack gemacht bei mir. Mensch, ich muss dir das mal erzählen. Ich habe immer die Idee gehabt und jetzt auf einmal, jetzt weiß ich das. Wieso erzählen wir das nicht? Wieso bleiben wir da so schön geschult in unseren Reihen und leben davon und genießen das? Ich frage mich das selbst. Ich predige das zu mir selbst. Ich möchte euch nicht da irgendwo anklagen oder irgendwo in eine Ecke stellen. Aber es ist ein biblisches Prinzip. Und ich habe einige Stellen im Neuen Testament auch gefunden. Und ich möchte mal Licht anmachen. Einfach mal mit einer anfangen. Die steht in Johannes 4. Das ist, wo der Herr Jesus diese Frau am Brunnen trifft. Wir kennen all diese Geschichte auswendig. Das haben wir schon so viele Predigten drüber gehört. Aber ich möchte mal einfach den Anfang weglassen. Moment, jetzt will ich anfangen. Und in Vers 28 anfangen. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündigte den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht euch ihn an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort heraus, um Jesus zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht? Fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es brauche 4 Monate bis zur Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn, sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich Sämann und Schnitter gemeinsam. Das Sprichwort trifft hier genau zu, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht der Mühe. Viele Samariter aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Das ist eine faszinierende Geschichte. Diese Frau kommt alleine an diesen Brunnen. Die kommt alleine in diese Gemeinde. Und sie trifft dort Jesus. Jetzt hätte sie ja den Krug voll machen können, hätte wieder in die Stadt gehen können, hätte sagen können, ach, ja, ich hatte ein gutes Erlebnis. Und was macht sie? Sie geht in die Stadt, obwohl sie eine Ausgestoßene war. Sie stand am Rande der Gesellschaft. Sie ist in der Mittagszeit zum Brunnen gegangen, wo die anderen nicht zum Brunnen gingen, weil sie sich geschämt hatte den anderen gegenüber. Wie ist es mit uns? Schämen wir uns auch unseres Glaubens? Und gehen nur so oder fahren lieber mit dem Auto in die Gemeinde, damit keiner sieht, dass wir dahin laufen oder weil wir Angst haben, jemanden zu treffen. Ich bringe es einfach nur praktisch auf den Punkt. Ich könnte ja unterwegs jemanden treffen und ihr könnt mich fragen, wo ich hingehe. Und dann sage ich in die Gemeinde und gehe weiter. Ich muss ja in die Gemeinde. Ich könnte ja auch mit ihm ein Gespräch anfangen und könnte die Gemeinde mal Gemeinde sein lassen. Was ist meine Intention? Was will ich wirklich? Diese Frau wollte, dass die Leute in der Stadt erfahren, dass da einer ist. Ja, sie sagt, das könnte der Messias sein. Und wir wissen das heute, dass es der Messias ist. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Und wenn ich hinaus in die Welt gucke und mir dieses, entschuldigt bitte, das Elend anschaue, da werden Leute gewählt und die kriegen dann den Posten nicht. Und dann sucht ganz Europa und niemand anders fällt denen ein wie Kanonen-Uschi und die eilt sofort nach Brüssel und macht richtig Dampf, dass sie auch wirklich diesen Posten kriegt. Machtgierig, das will ich haben, das ist es. Und da muss ich grinsen. Gott hat mich in eine höhere Stellung gebracht wie sie, ohne dass ich es wollte. Er hat gesagt, ihr seid größer wie Könige und Regenten. Da rangeln sich Leute, da gehen Dinge ab hinter den Kulissen, um ein Ziel zu erreichen. Und Gott hat mir das einfach geschenkt. Aber ich rede nicht darüber. In der Welt ist das ganz anders. Wenn da einer irgendwo, der muss gleich, kommt gleich das Türschild weg, da kommt gleich der Doktor davor. Und bei uns, ich habe mich bekehrt, keiner merkt eigentlich was auf der Arbeit. Wieso reden wir nicht darüber? Oder haben wir Angst? Wir brauchen keine Angst zu haben. Also wie Oettinger Englisch redet, so kann ich auch reden. Das ist überhaupt kein Problem. Und diese Leute gehen auch an die Öffentlichkeit. Und ich habe das gemerkt, wenn ich Glauben manchmal erklären soll, dann fällt mir das schon schwer. Mein Schwiegersohn hat mich gefragt, ich soll ihm den Heiligen Geist erklären. Jetzt hätte ich mich mit ihm in unendliche Diskussionen einlassen können. Ich habe ihm gesagt, du musst als erstes glauben, dass Gott diese Welt gemacht hat, dass Gott der Herrscher dieser Welt ist und dass er wirklich Gott ist. Bevor du das nicht glaubst, bevor du denkst, es gibt eine Evolution oder irgendetwas, brauchen wir nicht weiterzureden. Sein, dann musst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du deine Sünden zu Jesus bringen. Sei, wenn du das gemacht hast, sag ich, dann unterhalten wir uns über den Heiligen Geist. Vorher werde ich kein Wort mit dir darüber reden. Weil ich kann auch nicht mit einem Blinden über Farbe reden. Das funktioniert nicht. Früher hätte ich das gemacht. Hätte ich versucht, ihm das zu erklären. Irgendwie, irgendwo. Aber die einfachen Schritte. Ich weiß, das fällt uns schwer. Das ist nicht so einfach. Und wenn dann einer nicht mehr nachfragt, dann denkt man ja auch, hast du jetzt einen Fehler gemacht? War das jetzt zu hart? Oder lässt du ihm mal Zeit, nachzudenken? Das sind dann auch so Dinge, wo man dann ungeduldig wird. Aber man kann das vor den Herrn bringen. Man kann das einfach abgeben und weitersagen, weitermachen. Eines meiner besten Beispiele auf dem Gebiet ist mein Freund Daniel in Trubach. Mongoloid, behindert, aber er weiß genau, er hat sich entschieden, ich war auf seiner Taufe, er hat ein geniales Zeugnis gegeben mit den drei Worten, die er nur kann. Und sein Vater, der Dieter, der sagt immer, er ist ein Vorbild. Wenn er irgendwas gemacht hat oder wenn irgendetwas ist, sagt der Papa, beten. Und wenn wir gebetet haben, ist es weg. Dann macht er weiter, als wäre es nie passiert. Da hat er von Gott unheimliche Gabe gekriegt. Ein kindliches Vertrauen, wenn ich es Gott gebracht habe, kann ich mich hinlegen, kann schlafen, ist alles weg. Wir müssen immer noch mal da ein bisschen nachhaken und noch ein bisschen nachwühlen. Aber ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Wir haben das ja schon mal angefangen. Wie komme ich dazu? Ich habe ja auch lang genug da irgendwo gesessen und keinen Ton gesagt. Meine Arbeitskollegen wussten nicht, dass ich Christ bin, weil ich mich einfach geschämt habe. Wäre ich da aus der Reihe gefallen, wäre ich nicht mehr in der Gruppe gewesen, irgendwo. Da hätte man vielleicht auch manchen Witz nicht erzählen dürfen oder können oder hätte irgendwie sich anders verhalten müssen. Ja, aber wenn man versucht, sich anders zu verhalten, dann wird das zum Krampf. Aber wenn man die innere Einstellung von Gott sich ändern lässt, dann wird das nicht mehr zum Krampf. Dann darf man in einer Freiheit leben, die gigantisch ist. Und wir haben ja angefangen, dass wir zuerst Zeit mit Gott verbringen müssen. Er hat alle Zeit. Wir stehlen ihm auch keine Zeit, weil er ohne Zeit ist. Und wer keine hat, kann ich nichts stehlen. Das ist ganz einfach. Aber er freut sich, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Egal wie, wo, wann, wie immer. Und jetzt habe ich auch noch was Tolles gehört von einem, der so richtig, ich glaube, der ist 2-3 Jahre jünger wie ich, war eigentlich ganz erstaunt von ihm, diese Andacht zu hören, dass wenn man morgens aufsteht, stille Zeit macht, das eigentlich gar nicht so gesund ist. Sondern, dass man erstmal Sport machen soll. Und wenn es nur 5 Minuten ist, damit der Körper in Bewegung kommt, damit das Hirn durchblutet wird, damit die Muskeln angeregt werden. Weil wenn ich so gerade aus dem Halbschlaf so noch das Buch kriege, da bin ich ja noch gar nicht richtig dabei. Dann habe ich das zwar abgearbeitet, habe einen Haken dran gemacht, aber mein Körper ist ja eigentlich noch am Schlafen. Es ist so die Aufwachphase. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Ist ja nun, kann auch genauso gut andersrum funktionieren. Das kann auch bei Tag sein. Das kann sein, dass man sich mit einem Bibelvers eine ganze Woche beschäftigt, dass man sich ein ganzes Kapitel vornimmt, dass man irgendetwas, das kann so individuell sein. Man sollte sich nur nicht überfordern dabei. Und man sollte es wirklich durchgehen. Man sollte es verinnerlichen, dass es wirklich in einem drin ist. Wie man mit Messer und Gabel isst, das ist einfach von Kindheit auf anerzogen. Manche Dinge isst man auch mit der Hand, aber wenn man normal, grinst nicht. Ihr seid jetzt eine Woche am Outback gewesen, ihr habt mit den Händen gegessen. Okay, ja, aber im normalen zivilen Leben wird das mit Teller und Messer und Gabel. Und wenn dann irgendwas fehlt, dann guckt mal, es fehlt. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben, dass das wirklich in uns drin steckt. Dass wir nicht überlegen müssen, dass es ganz normal ist. Und wenn irgendwas ist, dass es uns auffällt, dass es fehlt. Das kann man nur, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn man eine Routine da reinkriegt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis man überhaupt nicht mehr denken muss. Anschnallen im Auto. Früher gab es überhaupt keinen Gurt. Das waren noch schöne Zeiten. Aber heute, es ist Pflicht. Und meistens mache ich es. Und dann über das, was man in der Bibel gefunden hat, mit anderen reden. Hey, kennst du das? Das ist mir aufgefallen. Mensch, die Geschichte, das. Oder auch eigene Geschichten entwickeln, um ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz normal. Aber viele, viele Leute nennen mich halt eben Ebi. Und dann kommt irgendwann die Frage, wieso heißt du eigentlich Ebi? Ja, wieso heiße ich Ebi? Das ist die Kurzform von Eberhard oder... Und dann kann man ja einen Haken dran machen. Jetzt habe ich mir überlegt, so seit einem Jahr oder so, sage ich, als ich mich bekehrt habe, da wollten die meinen Namen ins Buch des Lebens schreiben. Aber die Seite war voll und da war unten nur noch so ein ganz kleiner Fitzel frei. Da habe ich gesagt, wenn Eberhard nicht hinpasst, dann schreibt Ebi hin, nur damit da irgendwas, irgendein Name von mir im Buch des Lebens steht. Und schon bist du im Gespräch. Wieso Buch des Lebens? Wieso? Ich habe da super Anfänge und Dinge gehabt, um bei Leuten ins Gespräch zu kommen. Wieso hast du dich bekehrt? Wann war das? Wie lange ist das her? Was ist dann in deinem Leben passiert? Du kannst sofort anfangen zu erzählen. Du musst nur den Schlüssel. Das kann nicht jeder. Das muss jeder auf seine Art wissen, wie rede ich mit Leuten, wie komme ich mit ihnen in Kontakt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, in einer Gemeinde zu sein. Weil das der Wunsch ist von dem Herrn Jesus, gemeinsam ihn anzubeten, ob die Gemeinde jetzt groß ist, klein ist. Und früher habe ich immer gedacht, oh ja, so noch eine größere Gemeinde und noch einen mehr für die Jugend und vielleicht noch einen Chorleiter und noch ein paar Männer, die gut singen könnten, da könnte man einen Chor machen. Und ich glaube, da kommt es gar nicht drauf an. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Wille Gottes, dass wir alle Ebenen voll und ganz ausfüllen. Wo keiner für da ist, ich sag's mal so, dann ist es auch im Moment nicht nötig. Und da muss man sich auch nicht vergewaltigen, das mit Gewalt irgendwie hinzukriegen, weil dann wird es menschlich und dann geht es meistens schief. Aber die Gaben, die man hat, die kann man einbringen. Und es passt immer genau eigentlich, dass es funktioniert. Wenn man es in seinem Namen macht und sieht und es als seine Aufgabe nimmt, dann kriegt man Befähigungen, wovon man noch nicht mal geträumt hat. Das ist einfach so. Aber wenn man nicht anfängt, wird man es nie kriegen. Und es wäre doch schade, wenn man im Himmel dann gesagt kriegt, hier, das hättest du doch eigentlich gekonnt. Warum hast du es nicht mal angefangen? Wieso hast du es nicht mal ausprobiert? Ich hatte dieses Gut in deine Genen reingepflanzt. Du hast nur nicht abgerufen und hast es nicht gemacht. Das wäre doch schade. Und dann warum mache ich das? Wieso mache ich das? Ich habe das nochmal rausgesucht. Das ist hart, das ist richtig hart. Mich hat das auf jeden Fall, als ich das so zusammengestellt habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, richtig getroffen. Und manche Dinge treffen auch für mich zu. Vielleicht trifft auch so einiges für dich zu. Und ich möchte uns nochmal einfach vorlesen oder vertiefen. Das Profil des Lauwarmen. Würdest du dich als total verliebt in Jesus Christus beschreiben oder besser halbherzig? Lauwarm, halb dabei sein. Lauwarme Leute gehen recht regelmäßig zur Gemeinde. Das ist es, was von ihnen erwartet wird. Und was sie glauben, was gute Christen tun, also tun sie es. Sie spenden Gelder für gemeinnützige Zwecke und die Gemeinde, solange es ihren Lebensstandard nicht einschränkt, wenn sie etwas Geld übrig haben und es leicht und sicher zu geben ist, geben sie es. Sie möchten gerne sowohl in der Gemeinde wie auch außerhalb der Gemeinde dazugehören. Sie machen sich mehr Sorgen um das, was andere Menschen über ihre Taten denken, als darüber, was Gott über ihr Herz und ihr Leben denkt. Wollen nicht wirklich von ihren Sünden gerettet werden, sie wollen nur vor der Strafe für ihre Sünden gerettet werden. Als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, da muss man natürlich schon ziemlich tief in sich hineingehen. Will ich nur vor der Strafe gerettet werden oder will ich wirklich vor meiner Sünde gerettet werden? Weil ich bin sündig von Geburt an. Sie fühlen sich berührt von Geschichten über Menschen, die radikale Dinge für Jesus tun, tun aber selbst nichts. Lauwarme Leute nennen radikal, was Jesus von seinen Anhängern verlangt hat. Aber in der Bibel steht doch radikal, umkehren, anders sein. Sie teilen ihren Glauben selbst mit ihrem Nachbarn, Sie teilen ihren Glauben selbst mit ihren Nachbarn, Mitarbeitern oder Freunden nicht. Sie wollen weder abgelehnt werden, noch anderen mit privaten Themen wie Religion in Verlegenheit bringen. Sie messen ihre Moral oder ihr Gutsein, indem sie weltliche Maßstäbe anlegen. Sie sind zufrieden, dass sie ganz sicher nicht so schrecklich sind wie der Typ, der am Ende der Straße wohnt. Sagen, dass sie Jesus lieben und dass er ein Teil ihres Lebens ist, aber nur ein Teil. Sie geben ihm ein bisschen ihrer Zeit, ihres Geldes, ihrer Gedanken, aber er darf ihr Leben nicht wirklich kontrollieren. Lauwarme Christen lieben Gott, aber nicht mit all ihrem Herzen, all ihrer Seele und all ihrer Kraft. Sie lieben andere, aber geben sich keine Mühe, sie so sehr zu lieben, wie sie sich selber lieben. Brenne ich noch, liebe ich wirklich diesen Herrn, wie wir das in der ersten Stunde immer verkündigen? Und dann frage ich mich, warum transportiere ich das nicht nach außen? Fühle ich mich so gering, fühle ich mich so unvermögend? Aber wir haben doch diese Gabe, wir haben doch die Gabe des Redens. Ich kann doch sagen, ich habe Hunger und ich bin jetzt müde und ich will jetzt das Fernsehprogramm gucken und ich will das machen und ich fahre jetzt mit dem Auto dahin. Ich glaube, diese Sätze kann jeder sagen. Aber ich bin ein Kind Gottes und du bist ein Sünder, das fällt uns so unheimlich schwer zu sagen. Das Hemd, was du anhast, das gefällt mir überhaupt nicht. Das steht dir auch überhaupt nicht. Ist eine Kritik an einem anderen. Aber ihm sagen, das, was du da gemacht hast, was du gestern gesagt hast, das war eine Lüge, das war falsch. Da drücken wir uns vor. Ich auch. Weil das Konfrontation ist. In der Bibel steht, dass wir konfrontiert werden. Als Jesus an diesem See war und dieser Besessene kam und diese Dämonen in die Schweine fuhren, dieser Mann konnte nicht mehr schweigen. Das war der erste Missionar. Der ging in die Städte hinaus und hat das verkündigt. Der hatte was erlebt. Oder der Blinde in Johannes, wo ist es? Johannes 9, wo dann die Pharisäer fragen, das kann ja nicht sein. Und er mit den Pharisäern diskutiert und sagt, der hat einen Brei gemacht, hat mir den in die Augen geschmiert und ich kann jetzt sehen. Ja, das gibt es doch gar nicht. Er sagt, da müsst ihr den fragen, da müsst ihr hingehen. Ja, er verkündet das Evangelium, dann holen sie seine Eltern. Dann sagen die Eltern, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, fragt ihn selbst. Ja, er konnte reden über das, was passiert war. Ich weiß, es passiert nicht mehr so viel in unserer Luxusgesellschaft. Aber nur, wenn ich diese Gesellschaft genieße und da einfach mit dem großen Strom mitschwimme. Aber wenn ich mich dagegen wehre, ein lauwarmer Christ zu sein, egal in welchem Punkt, dann wird es ernst, dann wird es anders und dann wird es interessant. Und dann kann ich auch was erzählen über meinen Glauben. Weil dafür sind wir hier. In erster Linie ihn zu verkündigen. Gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist ein Befehl und da hat sich eigentlich alles andere drunter einzuordnen. Wenn ich das tue, dann werde ich zum Anbeten kommen und nicht vom Anbeten zum Gehen. Weil das ist meistens unsere Theorie, weil das ist viel einfacher. Im kleinen Kreis sich zu treffen, anbeten, loben, danken. Oh, ich mache das so gern. Das ist überhaupt nichts Negatives. Das ist super. Das ist eines der schönsten Sachen, die man machen kann. Aber hinausgehen und diesen Befehl auszuführen, das ist so unheimlich schwer. Und das kostet so viel Überwindung. Das kostet so viel Energie. Aber genau das will er und genau das ist Glaube. Und wenn sich dann Leute bekehren, dann sollte man nicht die bekehren, damit unsere Gemeinde wächst. Die wird wachsen. Wenn sich 100 Leute bekehren, werden auch 10 hierher gehen. Das ist überhaupt kein Problem, das sehe ich auch so. Aber nicht, damit wir hier größer werden oder irgendetwas. Das ist die völlig falsche Einstellung. Die Gemeinde baut Gott und er sagt, wo derjenige hingeht. Und wenn er jemand die Sünden vergibt und er ist sein Kind und stellt ihn an einen ganz anderen Platz und er macht da einen super Job, ist das eigentlich viel wertvoller, als wenn er bei uns in der letzten Reihe sitzt und nichts sagt. Das hat man einfach dem Herrn überlassen, wie er das macht und wo er das macht. Wir haben immer unsere Maßstäbe. Und wir müssen immer Gott Dinge vorschreiben. Es gibt ein gewisses Liedgut. Ich weiß, jetzt steche ich in ein Wespennest, aber das ist mir egal. Wir haben ein gewisses Liedgut. Und da denken wir, das würde Gott gefallen. Und andere Lieder, die nicht so in unsere Richtung sind oder nicht unseren Takt haben oder nicht unseren Text haben, die lehnen wir dann ab. Schreiben wir da Gott nicht unseren Geschmack vor? Kann man das nicht frei entscheiden lassen? Und wenn mir ein Lied jetzt wirklich nicht gefällt, wenn ich den Text, keine Ahnung, ja, 20 Mal wiederholt wird, und irgendwann, ja, jetzt könnte es ja eigentlich fertig sein, das ist nicht so unbedingt meine Sache, kann ich es doch auch als Opfer sehen für meinen Herrn, nur weil es mir nicht gefällt, weil es mir schwerfällt. Und wenn ich dann den Psalmen gucken, da steht da auch, ich hätte jetzt fast übertrieben, 50 Mal dasselbe hintereinander, jubel, lobe, jubel, lobe, jubel. Das ist ja auch nichts, das ist ja auch nichts anderes. Ich will das nicht verteufeln. Man sollte schon diese Lieder singen, die jedem gefallen und die zu uns passen und die wir lieben und die wir gerne singen und die wir singen können. Das ist alles in Ordnung. Nur unser Denken ist da manchmal ein bisschen schräg, wenn wir meinen, wir könnten Gott vorschreiben, was ihm eigentlich gefallen müsste. Das ist mir dabei aufgefallen. Anstatt den Nächsten mal so zu lieben, wie er ist und zu sagen, ja, das ist auch eine Art der Anbetung, die finde ich zwar jetzt nicht als meinen Stil und auch nicht als meine Richtung, kann auch im Hinterkopf denken, ey, das kann eigentlich nicht sein, aber es einfach mal zulassen. Und auch den anderen mal zulassen in seiner Art, in seiner Weise, wie er ist und nicht sagen, oh, der ist immer so zornig, der gibt mir immer so böse Antworten. Nee, dem erzähle ich das Evangelium nicht. Das ist genauso. Da sind wir auch dann am Auswählen. Den, ja, den könnten wir, den könnten wir, den, ja, das könnte sein. Und vielleicht ist es genau der andere, der wartet, dass wir irgendwann mal mit ihm über unseren Glauben reden.